Erfahren, kritisch, weltgewandt. Das Interview des Tages im Studiogespräch mit Karl Wendel.
Willkommen beim Wochenrückblick. Das Thema der Woche war natürlich das Platzen der blau-schwarzen Koalitionsverhandlungen. Am Ende der Woche bleibt die Frage, was ist eigentlich so kompliziert daran, ein Land wie Österreich zu führen? Keine Streiks, alle sind sehr pflichtbewusst und fleißig. Das sind wir hier in Österreich und trotzdem schaut es so aus, als wäre es so kompliziert, wirklich eine funktionierende österreichische Bundesregierung aufzustellen. Schaut man zum Beispiel in andere Länder, etwa in die Schweiz, wird man sehen, es geht auch komplett unaufgeregt und erfolgreich. Das ist ein Thema, über das wir heute diskutieren werden. Das andere, Christian Stock, der Anwalt aus Wiener Neustadt, der eigentlich nichts werden wollte innerhalb der ÖVP und jetzt plötzlich am Weg ins Bundeskanzleramt ist. Der neue Star der ÖVP, wird er das wirklich werden? Und wie schaut es aus bei den Gesprächen zwischen Schwarz und Rot? Wann werden die starten und was werden sie bringen? Und die Frage bleibt auch, was bedeutet das Chaos eigentlich für die Wien-Wahl, die demnächst ansteht? Das nächste Thema ist die Deutschlandwahl. In einer Woche wählt Deutschland und das wird genauso spannend wie die Ergebnisse der Wahl in Österreich. Mein Name ist Karl Wendel. Ich begrüße heute wieder Grünpolitiker und Unternehmer Hans Arsenovic
bei uns im
Studio und Journalist Richard Schmidt.
Danke für die Einladung. Guten Abend.
Ja, Herr Schmidt, gleich die erste Frage an Sie. Was ist eigentlich so kompliziert daran, ein Land wie Österreich zu führen? Bisher funktioniert ja vieles, zumindest im Ansatz, reibungslos.
Ja, das stimmt. Früher hat man sich das alles schön ausgemacht unter Schwarz und Rot. Man hat sich das halt mehr oder weniger alles ausgemauschelt, wer was für einen Job kriegt, wer Minister wird. Man ist dann halt so in die Jahre hineingegangen. Es hat sich doch immer ein bisschen was bewegt. Es ist nichts Radikales passiert. Es war schön, dass man sich gut verstanden hat. Und jetzt auf einmal gibt es die FPÖ mit doch fast 30% Zustimmung und alles ist anders. Und was den Bundespräsidenten auch stört, und das muss ich Ihnen auch sagen, da bin ich ganz auf seiner Linie, es fehlt jede Kompromissbereitschaft. Ja. Das ist ja das Wichtigste in der Politik, und das hat auch der Bundespräsident sehr schön betont, dass man auch auf den anderen zugeht, auch wenn man eine gesellschaftspolitische andere Haltung hat, aber doch einen Konsens findet, wie man gemeinsam regieren kann. Das hat die SPÖ, die Neos und die ÖVP schon einmal nicht geschafft. Da sind ja 100 Tage vergangen, weil man absolut nicht wollte und sich nicht einigen konnte. Jetzt sehen wir das Gleiche mit der FPÖ und der ÖVP. Auch nicht keine Einigungen, weil es an Posten wieder gescheitert ist, aber nicht nur, sondern auch an grundsätzlichen, wie ich erfahren habe, auch an Reformen, die man auch in der EU weiterbringen wollte, wie eine Reduzierung der EU-Parlamentarier, dass man das vorschlägt, andere Sparmaßnahmen. Also hat es vieles gegeben, an dem es gescheitert ist. Da wollte man auch keinen Kompromiss eingehen. Und wahrscheinlich, weil Sie die Schweizer erwähnt haben, sind die vielleicht ein bisschen klüger und sagen, naja, bevor das Land darunter leidet, dass man da wochenlang eine Regierung hat, schauen wir, dass wir uns wieder einigen, setzen wir uns zusammen und schauen wir, dass das Beste für das Land unter diesen Voraussetzungen möglich ist. Das gibt es momentan nicht.
Ja, vielleicht gibt es dort auch weniger Eitelkeiten, auch keinen Machtrausch, Herr Arsenovic.
Ich habe mir gerade überlegt, wer da jetzt gerade gegenüber sitzt. Das kann doch nicht der Herr Richard Schmidt sein, der gerade zweimal den Bundespräsidenten gelobt hat und zweimal seiner Meinung war.
Zweimal im Jahr.
Ach so, zweimal im Jahr. Dann ist es heute erledigt, heute haben wir das gemacht. Es ist ein Multiversagen, glaube ich. Also es ist, wenn es so leicht wäre, dass es mit einer Sache aufzuhängen wäre, dann hätte man das eh schon gelöst. Aber in Wahrheit sind so viele Faktoren, die da wirklich jetzt schief rennen, so wie fast wie beim Murphys Gesetz. Wenn einmal was schief rennt, rennt alles schief. Also für mich, von außen betrachtet, ist einmal eine große Sache die Führungsschwäche, die sowohl die ÖVP als auch die SPÖ hat. Wie gesagt, bei unseren Verhandlungen, die wir mit den Schwarzen hatten, war es wenigstens so, und wir waren auch inhaltlich sehr weit auseinander, ja, dass wir aber das wollten.
Wir, das mäßig meinen,
Schwarz-Grün 2019, genau. Ja. Wir wollten das, die Führung war eindeutig, die wollte das. alle Verhandler und Verhandlerinnen sind hinter der Führung gestanden. Derzeit bei der ÖVP, ich weiß jetzt nicht, wer gerade irgendwie welcher Bund, welches Land, welche Klientel gerade stärker zieht und mehr am Ruder ist innerhalb der ÖVP. Das wissen die oft selber nicht. Ändert sich ja stündlich, wenn man ehrlich ist. Und bei der SPÖ ähnlich. Da gibt es unterschiedliche Interessen. Da gibt es in beiden Parteien, ich wüsste da nicht, mit wem man sich was ausmachen sollte. Auch wenn jetzt Stocker und Babler sich was ausmachen, heißt das nicht, dass das eine Stunde später noch hält, weil dann vielleicht irgendwer kommt aus irgendeinem Bund, aus irgendeinem Bundesland und sagt, geht gar nicht. Und das macht es ja wirklich schwer. Ja? Das war bei der FPÖ leicht, weil da war es eindeutig. Da hat eine Person entschieden, der dann auch im Endeffekt entschieden hat. So funktioniert das halt nicht. Wenn wir diese interne Demokratie in einer Partei schon, wenn die schon mal sich verpufft und nicht funktioniert, wie soll es dann funktionieren, dass man mit anderen Parteien noch verhandelt?
Ja, aber das ist jetzt ein Blick zurück. Es muss ja.
Naja, ich schaue vor. Das ist auch vorne. Das sind ja die Herausforderungen zwischen, weil wir reden jetzt in Wahrheit, Rot-Schwarz sind jetzt verpflichtet, dass sie das schaffen. Ich glaube auch, dass sie es aber jetzt schaffen. Das ist ein bisschen so wie. Ja, wie eine Liebesbeziehung, die vielleicht einmal auseinandergegangen ist, weil irgendwer auf Tinder war und jemand anderen kennengelernt hat, das probiert hat, sich dort zu treffen. Jetzt draufkommt, das war doch nicht so toll. Und jetzt, wenn er wieder zurückkommt, glaube ich, werden sie sich finden, sie haben jetzt überhaupt keine Alternative mehr. Also die zwei stehen jetzt nicht mehr auf, die verhandeln jetzt fertig. Aber es wird nur ein Fiasko untereinander, weil wenn die nicht einmal intern mit einer Stimme sprechen, dann wird das nur sehr, sehr schwierig. Nichtsdestotrotz werden sie jetzt sitzen bleiben bis zum Schluss, bin ich mir ganz sicher.
Ja, trotzdem bleibt am Ende des Tages die Frage, welche Fehler hat eigentlich Herbert Kickl gemacht aus Ihrer Sicht, Herr Fried? Ja.
Der größte Fehler war, glaube ich, dass man der ÖVP abgenommen hat, dass sie ehrlich verhandelt. Das war mal der grundsätzliche Fehler. Ich glaube, anfangs wollte man ehrlich verhandeln, aber die letzten zwei Wochen, was man jetzt im Nachhinein hört, der hat schon ordentlich rumort. Und da bin ich bei Hans Arsenovic. Das ist natürlich klar. Sowohl die ÖVP, und das sind wir auch bei der SPÖ gleich, da gibt es ja vier ÖVPs mittlerweile und vier SPÖs, ja, die alle ihre Machtspielchen betreiben, denen das Land ziemlich wurscht ist, sondern dass da geht es um den Wirtschaftsbund, dass der gut dasteht, da geht es um die Niederösterreichische Landespartei, da geht es und, da geht es um verschiedene Gruppierungen innerhalb der Parteien. Und das ist ganz eine schlechte Entwicklung für diese Republik, dass hier Machtinteressen innerhalb der Parteien wesentlich mehr die Rolle spielen. Und da sind wir jetzt wieder beim Herbert Kickl. Ich glaube, dass man da ehrlich verhandelt hat. Und ich habe mir dieses geleakte Papier angeschaut mit dem Zwischenstand der Koalitionsverhandlungen. Und zu meiner Überraschung war da sehr viel auf Grün. Ja? Also Grün heißt, dass das alles schon eigentlich vereinbart ist. Sehr gute Sachen eigentlich, die uns Österreicher wesentlich mehr gebracht hätten, als wie jetzt irgendeine Larifari-Regierung, die jetzt kommen wird. Also da sind viele Sachen vereinbart worden und deswegen glaube ich auch, dass Herbert Kickl bis zum Schluss verhandeln wollte, weil man schon so viel durchgebracht hat. Und das war vielleicht ein Fehler, das kann man immer als Fehler auslegen. Naja, wenn das ein Fehler ist, dass man an den guten Sachen glaubt, die man vielleicht schon vereinbart hat, also mit dem Fehler kann er wahrscheinlich leben. Ob das jetzt langfristig ein Fehler ist, das werden wir erst bei der nächsten Wahl sehen. Weil ich glaube, die Österreicher werden sich ganz genau anschauen, was eine SPÖ-ÖVP-Regierung jetzt zusammenbringt und was sie nicht zusammenbringt. Da sind wir gleich beim Budget. Das ist das Erste, was im April ansteht. Das Zweite, was anstehen wird, ist die Migrationskrise, die wir haben. Das Dritte, die Wirtschaftskrise, die wir haben. Und jetzt ist Herbert Kickl, wenn man das als Fehler sehen will, in der sehr guten Position des Zuschauers und des von außen Kritisierenden, wenn er sich die Performance von diesen zwei jetzt anschaut. Und das kann zwei Jahre sein, also ihm schaden wird sicher nicht.
Ja, aber viele gehen eben davon aus, dass es tatsächlich so sein wird, dass sich jetzt Schwarz und Rot zusammenraufen.
Also ich das nämlich
glauben
nicht
Sie das ähnlich?
Ja, also Fehler im Nachhinein zeigt die Geschichte. Und ich habe jetzt gerade denken müssen an Sebastian Kurz, wie er im Nachhinein aus seiner Sicht sein größter Fehler, wie die Ibiza-Geschichte aufgetaucht ist und diese Pressekonferenz, die Strache, wie Strache zurückgetreten ist, wo eigentlich eine Stunde später die Pressekonferenz angesetzt war mit Kurz und er sagt, okay, wir machen weiter und alles ist gut, ihr tauscht halt wem aus. Und da wir alle auf einmal begonnen haben, zu Schach zu spielen und gesagt, macht das nicht, jetzt Neuwahlen, jetzt könnte man die Blauen. Ja, hat es gestimmt 2019, aber im Nachhinein war das aus kurzer Sicht sein größter Fehler, warum er heute nicht mehr da ist. Es hat dann grüne Justizministerin gegeben und wissen wir alles, was nachher passiert wird. Das ist eine kleine Fehlentscheidung. Und ich glaube, was jetzt den Kickl betrifft, und ich sage nicht, dass man nicht laut tut, um das jetzt klarzustellen, ja, aber dieses Fenster, was jetzt offen war, dass er Bundeskanzler wird, das ist jetzt für lange Zeit für ihn zu, bin ich wirklich überzeugt.
Ja, aber die ÖVP hat ja dieses
Fenster. Ich bin ja Grüner, ich werde das nicht, ich bin weder ÖVP noch FPÖ.
Aber die ÖVP hat ja dieses Fenster schon vor einer Woche geschlossen.
Mag sein, für Herbert Kickl. Aber aufgestanden ist der Kickl jetzt im Letzten.
Aber das kann man doch dem Herbert Kickl vorwerfen, dass er ein Fehler ist, wenn er in die Offensive geht und lieber das von sich selber beendet, als wie dass er vom Christian Stocker erfährt, dass er nicht mehr erwünscht ist.
Vielleicht. Also, aber ich kann nur sagen, im Nachhinein wird die Geschichte, glaube ich, ihm zeigen. Und ich glaube, er wird auf den Punkt kommen in 10, 15 Jahren, wenn er dann in seinem Schaukelstuhl sitzt und in der Pension ist. Ich weiß nicht, wie sie denken, vielleicht hätte ich damals dranbleiben müssen, wäre vielleicht Bundeskanzler geworden und alles wäre anders gewesen. Diese Entscheidung jetzt abzubrechen, heißt er, dass das Fenster, nämlich ein Blauer oder Kickl wird Bundeskanzler, für die nächsten Jahre einmal zu ist. Bin ich wirklich überzeugt, zu ist.
Aber darf ich noch einmal sagen, und das Fenster war ja schon zu, weil, wenn man sich das anschaut, was die ÖVP angeboten hat, ist eine Verhöhnung. Ich kann ja nicht dem Stärkeren, der in der Koalition sein wird, weniger Ministerien und weniger Macht anbieten, als wie ich selber habe. Das ist ja verrückt. Es war ja darauf angelegt, dass das Ganze in die Luft gesprengt wird.
Wenn Sie zwei scheiden lassen, dann werden jetzt beide sagen, der andere ist schuld. Ich kann nur sagen, aus Außensicht, okay, mag sein. Ich sehe aber, die Scheidung ist da und vielleicht hätte er es verhindern können. Es war im Endeffekt, ist er zum Scheidungsrichter gegangen, der Kickl. Ja, das wollte ich damit sagen. Und ich verstehe auch, dass jemand nämlich auch das Papier durchgelesen, übrigens, wie im echten Leben, alles was grün ist, ist gut. Nein, aber er hat natürlich auch relativ viele Ministerien angeboten als Größe, habe ich so empfunden. Ja, es war ja dann, glaube ich, 7 für die Schwarzen und 5 für die Blauen. Haben wir gedacht, okay, eh viel für einen, der. Aber nichtsdestotrotz hat er dann die Verhandlungen jetzt im Endeffekt beendet. Und ich glaube, damit ist es für lange Zeit vorbei mit dem Kanzler Kickl.
Ja, trotzdem gehen wir zurück zur ursprünglichen Frage, was machen zum Beispiel die Schweizer besser als wir? Also nicht nur bei der Skiweltmeisterschaft in Saalbach, wo sie schwer abräumen. Gut, Österreich hat heute zurückgeschlagen mit einer Goldmedaille beim Riesentorlauf. Aber wenn man in die Schweiz schaut, die Inflation ist dort deutlich geringer. Bei uns schnellt es wieder rauf auf 3,3%. Die Arbeitslosigkeit in der Schweiz ist viel geringer als in Österreich. Bei uns liegt es schon wieder bei fast 6%. Die Abgaben in der Schweiz sind bei 9,5%, in Österreich bei 38%. Sie verdienen besser als wir, sie zahlen weniger Steuern als wir. Und offenbar ist es relativ leicht, ein Land gut zu führen, wenn man in die Schweiz schaut. Oder sind die beiden Länder nicht miteinander zu vergleichen, Herr Schmidt?
Na, ich finde schon, dass sie zu vergleichen sind. Aber der große Unterschied zwischen den Schweizern und uns ist halt, dass die Politiker in der Schweiz logischerweise Respekt, sagen wir es positiv oder negativ, Angst vor der direkten Demokratie haben müssen. Also da gibt es ja eine wunderbar gelebte direkte Demokratie, wo tatsächlich Volksentscheide dann auch zu Gesetzen werden. Bei uns wird jede Volksentscheidung, also jede Abstimmung bei uns sofort zum parteipolitischen Hickhack. Ich kann mich noch erinnern an diese Bundesjahrabstimmung. Wir sind darum gegangen, was die ÖVP will und was die SPÖ will. Und es ist ums Thema überhaupt nicht mehr gegangen, dass vielleicht Reformen nötig gewesen wären. Und das können die Schweizer halt besser wie wir. Punkt 1. Und Punkt 2, ich komme noch einmal zurück, auch wenn es der Bundespräsident gesagt hat, finde ich es trotzdem gut, diese Kompromissbereitschaft, die muss auch wieder bei uns stattfinden. Und da bin ich bei jemandem, der heute was sehr Gescheites gesagt hat, der G.D. Vance, der US-Vizepräsident, ist jetzt gerade in Europa und hat gesagt, er appelliert an alle Führungskräfte in der deutschen Politik, die AfD nicht mehr auszugrenzen. Das ist schlecht. Das bringt nur wieder Konflikte. Und genau das müssen wir uns das schon von den USA sagen lassen, was wir vielleicht machen sollten. Vielleicht kommen wir mal selber drauf, dass man eine Partei reinholt und jetzt nicht so wie in Österreich dann die FPÖ wieder ausgrenzt, sondern mit der vielleicht Kompromisse schließt und sie dann domestiziert in einer Regierung und mit der durchaus erfolgreich sein kann. Also ich finde das nicht schlecht, wenn man da hier ein bisschen über den Schatten springt und vielleicht das große Gemeinsame sucht, als wie immer Brandmauern aufzustellen, den anderen als politischen Gegner und da sind wir schon wieder bei der Nazi-Keule, mit der Nazi-Keule zu operieren, um den anderen zu verhindern. Das finde ich ganz schlecht.
Ja, jetzt haben Sie, Herr Schmidt, bereits einen Bogen gespannt zur Deutschlandwahl. In einer Woche wählt ja die Bundesrepublik Deutschland. 60 Millionen sind aufgerufen, dort eine neue Regierung zu wählen. Möglicherweise wird es genauso kompliziert wie auch bei uns. Ja. So wie es bei den Umfragen momentan steht, liegt die CDU, CSU mit den gemeinsamen Kandidaten Friedrich Merz bei 32%. Die AfD, die Sie angesprochen haben, bei 21%, die regierenden Parteien Grün und Rot bei 16 bzw. 15. Also man wird Koalitionen brauchen. Aber brauchen wir wirklich die Amerikaner und die Administration von Donald Trump und seinen nicht ganz unumstrittenen Vize, um in Europa Politik machen zu können? Naja. Herr Arsenovic, wie also sehen Sie das?
Ich brauche das nicht, um das Gebung gerade zu sagen. Nein, ich meine, ich versuche auch mit allen zu sprechen und ich bin in einem Punkt d'accord, dass ich sage, wir müssen aufpassen, dass sich die Gesellschaft nicht noch mehr spaltet und wir müssen Kanäle offen, wir müssen miteinander reden können, wir müssen, und glaubt mir das, alle, die mich kennen, wissen das, ich habe Freunde bei der FPÖ, mit denen ich sehr wohl rede, plaudere, mich austausche, weil es mich auch interessiert, warum sie manche Dinge so sehen und ich ganz anders sehe. Alles okay. Aber es ist auch legitim für eine Partei zu sagen, dass ich sage, ich bin politisch so weit weg von dir, und das bin ich mit FPÖlern, dass ich nicht mit dir in einer Koalition zusammenarbeiten will. Das ist auch nichts Schlimmes, wenn man das ausspricht. Ja? Das heißt ja nicht, dass man deswegen nicht mit den Menschen reden kann und nicht trotzdem. Ich rede am Fußballplatz mit denen, ich rede überhaupt mit denen. Aber ich sage auch klipp und klar, dass wir so weit auseinander sind in gravierenden Dingen, die mein Leben bestimmen, dass ich das ganz anders sehe wie du, dass ich nicht mit dir zusammen in einer Koalition sein möchte. Und das ist auch legitim.
Ja, aber es ist höchst undemokratisch, wenn ich Parteien, die an Zustimmung gewinnen oder sogar wie in Österreich die FPÖ die stimmenstärkste Fraktion ist, ausgrenzen will von einem Regierungsauftrag, wie wir es im Herbst erlebt haben. Und wir haben in Deutschland, weil Sie es angesprochen haben, genau jetzt steht den Deutschen das typische Österreich-Problem bevor, weil Friedrich Merz, der Kanzlerkandidat der CDU, natürlich hier jetzt versuchen muss, irgendwelche Mehrheiten zusammenzubringen. Mit der SPD allein geht es nicht. Er muss die Grünen reinholen. So hat er aber auch schon gesagt, mit denen will er nicht, weil die sind für Migration. Er hat einen härteren Asylkurs gefordert. Das geht sich auch nicht mehr aus.
Also ausgrenzen die Grünen ist okay, aber ausgrenzen die AfD ist dann böse oder was?
Es geht halt einfach nicht mit denen.
Naja, aber ich habe dir gerade dasselbe gesagt. Aber man kann ja nicht sagen...
Ach, das hat ja der Friedrich Merz gesagt. Das habe ich nicht gesagt.
Okay.
Das hat Friedrich Merz gesagt.
Von der rechten Seite sagt man dann, wieso grenzt ihr uns aus? Und dann sagt die Grünen,
also ich wünsche mir, wenn die Grünen wieder zumindest in Deutschland in die Koalition kommen, solange sie bei uns in die Koalition kommen, alles fein. Also bestens, die haben genug Schaden jetzt in den letzten Jahren angerichtet. Aber jetzt nochmal, um ernst zu bleiben, die FDP wird vielleicht nicht reinkommen in den Bundestag, also die fällt auch weg. Die logische Konsequenz wäre, dass man hier einfach sagt, gut, wir gehen mit der AfD ein Stück des Weges gemeinsam. Schauen wir uns das an, ob das funktioniert. Das wird ja logisch. Aber funktioniert nicht mehr, darf er gar nicht, weil dann gibt es wieder Massendemonstrationen, die übrigens auch mitfinanziert werden von Steuergeld. Also da haben wir wirklich ein Problem in Deutschland genauso wie in Österreich.
Ja schon, aber er lässt sich ja nicht von den Massendemonstrationen abhalten, sondern die Partei, in dem Fall die Union, die CDU, CSU in dem Fall, ihre Mitglieder sagen, wir wollen mit denen nicht zusammenarbeiten. Das ist doch legitim, dass man sagt, wenn ich meinem Fußballverein sage, ich möchte mit dem anderen Fußballverein nicht fusionieren, ist das legitim.
Aber wir waren doch gerade bei der Kompromissbereitschaft.
Ja, schon,
wir müssen aber schon einmal schauen,
dass wir Kompromisse schließen. Es sind zwei Dinge, dass ich mit denen rede, dass ich mich austausche, alles okay, aber es ist trotzdem meine Entscheidung, mit wem ich dann 5 Jahre einen Trauschein ausfülle. Oder?
Ja, wir müssen einmal zum Grund von diesem Ganzen, dieser Entwicklung gehen, dass ja über Jahre hindurch eine Partei wie die FPÖ immer als Nazi-Partei hingeprügelt worden ist. Und natürlich, dann hat man ein Problem, dass man mit denen eine Koalition macht.
Ja, aber trotzdem, und jetzt zum Beispiel gilt das jetzt für Deutschland, wir sollten das beides nicht vermischen. In Deutschland ist es relativ klar, denn Friedrich Merz, der Chef der CDU, CSU, Union, hat eben klipp und klar gestern bei einer Fernsehdiskussion mit Alice Weidel, der Chefin von der AfD, gesagt, mit einer Partei, die raus aus Europa, raus aus der NATO, raus aus dem Euro, also all das, was eigentlich die Grundpfeiler der Politik der CDU in Deutschland jemals gewesen ist, eine Partei, die das will, mit der kann man nicht koalieren.
Der Stocker übrigens auch gesagt, bevor dann sich gedreht hat und die Koalitionsgespräche mit der FPÖ begonnen hat.
Und ähnlich gilt das auch in Österreich. Allerdings bleibt natürlich schon immer auch die Frage, wie weit die Chemie zwischen denen, die verhandeln, stimmt. Die Frage, die sich in Zukunft stellen wird, ist eben, wird die Chemie zwischen Christian Stocker und Andreas Babler und seinem Team besser sein als das, als es zwischen Kickl und Stocker gewesen ist. Mehr davon nach einer kurzen Werbepause.
Erfahren, kritisch, weltgewandt. Das Interview des Tages im Studiogespräch mit Karl Wendel.
Willkommen zurück beim Wochenrückblick. Ich begrüße nochmal Hans Arsenovic, Grünpolitiker und Unternehmer, und Journalist Richard Schmidt. Im ersten Teil der Sendung haben wir darüber geredet, was tatsächlich dazu geführt hat, dass aus Blau-Schwarz nichts geworden ist, welche Fehler Herbert Kickl gemacht hat. Richard Schmidt glaubt, dass die ÖVP von Anfang an nur Scheinverhandlungen geführt hat. Hans Arsenovic sieht es natürlich und naturgemäß anders. Jetzt bleibt aber trotzdem die Frage, wie geht es weiter? Wie schaut die Zukunft unserer Bundesregierung aus? Und vor allem, was ist eigentlich so kompliziert daran, eine Regierung zu bilden und in der Endkonsequenz ein Land zu führen? In der Schweiz funktioniert alles wunderbar, auch im Wintersport. Die räumen bei der WM in Saalbach eine Medaille nach der anderen ab. Österreich hat zwar nachgezogen, jetzt mit Haser im Goldrausch nach dem Riesentorlauf, aber trotzdem, in der Politik ist die Schweiz auf jeden Fall erfolgreicher als wir in Österreich. Bei uns schaut es jetzt eben so aus, dass Christian Stocker, der Anwalt aus Wiener Neustadt, am Weg wäre hin ins Kanzleramt. Ein Anwalt, der eigentlich nichts werden wollte und jetzt plötzlich Kanzler werden könnte, Herr Schmidt. Schon eine österreichische Geschichte, oder?
Na, so spielt es halt einmal. Also eigentlich war ja Christian Stocker so die Notlösung, jetzt statt Karl Nehammer mal schnell aus dem Hut gezogen. Ich halte relativ viel von ihm. Er ist ein kluger Mensch, überlegt, handelt, sehr durchdacht. War auch, glaube ich, nicht der Grund, warum die Koalitionsverhandlungen mit der FPÖ gescheitert haben, sondern ganz im Gegenteil. Er war noch der, der am verbindlichsten war, sagt man aus der FPÖ. Die Situation ist halt jetzt so, ob die ÖVP tatsächlich jetzt mit Christian Stocker in eine Regierung geht, das möchte ich noch abwarten, weil es gibt schon jetzt ein Zeitfenster von 3-4 Wochen, bis diese Verhandlungen abgeschlossen sind, wo einer ganz leicht wieder Bundeskanzler werden kann, nämlich Sebastian Kurz. Er müsste keine Wahl gewinnen, damit er das wird. Er hätte relativ schnell die ÖVP, zumindest einige Teile der ÖVP oder die wichtigsten Teile der ÖVP überzeugt, weil ja Martin Engelberg, ein Ex-Abgeordneter und sehr bekannter ÖVP-Politiker, hat ja schon direkt gefordert, jetzt muss Sebastian Kurz zurückkommen. Also warten wir nochmal ab, ob Christian Stocker tatsächlich Kanzler wird oder doch wie andere.
Ja, viele sagen, es braucht neue Gesichter, unter anderem auch ihr Chef, Werner Kogler. Er hat gemeint, diejenigen, die am Tisch gesessen haben, die sind alle verbraucht, es braucht neue Gesichter. Allerdings ist die Frage, wer sind zum Beispiel innerhalb der ÖVP die neuen Gesichter? Ist es Wolfgang Hartmannsdorfer oder Christine Haberlander oder Karl-Heinz Kornhäusl, Alexander Bröll? Es gibt ja viele Namen, die sind nur in einer breiteren Öffentlichkeit nicht gerade bekannt. Aber sehen Sie neue Gesichter innerhalb der ÖVP, Herr Arsenovic?
Ja, die genannten höre ich auch. Es werden noch andere Frauen auch genannt, das frage ich mich wieder, Ed Stadler und solche Sachen. Ich frage mich nur, warum ist eigentlich der Nehammer gegangen? Jetzt hätten wir es ja, das sind 4 Wochen erspart, weil er war eigentlich immer gegen die Koalition mit Kickl. Jetzt könnte man sagen, ja, recht hat er gehabt, also warum hat er gehen müssen? Die Ironie ist übrigens, dass der nächste Parteitag, wo der Bundesvorsitzende der ÖVP bestätigt oder neu gewählt wird, findet in Wiener Neustadt statt, so wie also die Heimatgemeinde vom Stocker. Könnte, birgt ein bisschen Ironie in sich. Ich glaube, ich finde, jede Partei soll sich ihre Mannschaft selber aussuchen und es steht uns nicht zu, reinzureden, was mich eigentlich immer auch nervt, jetzt bei den Verhandlungen, wenn eine Partei der anderen ausrichtet, wem sie jetzt als neuen Obmann haben sollten und wer zu Verhandlungen kommen sollte. Das ist irgendwie müßig, dieses Kickl nicht. Und ich glaube, jeder hat genug eigene Baustellen, was ich gerade sehe, genug eigene Baustellen. Und im Moment würde ich glauben, dass Stocker fest im Sattel sitzt, wie wir glauben, oder wie die öffentliche Meinung ist. Ich glaube, dass er im Parteitag in Wiener Neustadt, in seiner Heimatstadt, bestätigt wird, dass die anderen, die zwar immer wieder genannt werden, noch nicht am Zug kommen und auch zu wenig innerhalb aller Fraktionen, innerhalb aller Bünde und Länder die Mehrheiten hätten. Sebastian Kurz, ja, er müsste schon eine Wahl gewinnen, nämlich die interne. Ja, da stimmt, es passiert nämlich jetzt noch Folgendes. Es sind viele, viele Abgeordneten in der ÖVP, die dank Sebastian Kurz das Mandat noch bekommen haben. Also, und die, das läuft jetzt langsam alles aus. Das Letzte sind jetzt quasi die Wiener, die haben jetzt vergessen, laut Umfragen halbieren sich die. Ja? Also das heißt, die 50% der Abgeordneten sind dank Sebastian Kurz seines Höhenflugs damals noch drinnen und denken, sie verlieren das jetzt und hätten ihn schon gern wieder zurück. Und da gibt es einige, die das gern hätten. Bin mir aber nicht sicher, ob er sich das noch einmal antut, nämlich die ÖVP. Ich glaube eher, wenn Sebastian Kurz zurückkommt, dass er dann so wie Macron in Frankreich eine neue Bewegung startet. Dass er es will, bin ich überzeugt. Also ich glaube, es drängt ihm zurück, das spürt man in seinen Aussagen. Aber ich glaube nicht, dass er als ÖVP-Chef zurückkommt.
Ja gut, in seinem Büro am Wiener Ring, da sitzt ja eh schon die halbe ehemalige Regierung mit Elisabeth Köstinger, mit Gernot Blümel. Ja, aber das ist Zukunftsmusik. Das führt uns zu einem weiteren Thema, und zwar die Frage, ob das Chaos auf Bundesebene eigentlich in die regionale Wahlgeschichte hineinspielt. Herr Senowitsch, Sie sind doch Wien-Politiker. Sie vertreten die Grünen in Wien. Sie sind eigentlich im permanenten Wahlkampf, einerseits von der Wirtschaftskammer her, dann hin zur Wienwahl. Welche Auswirkungen hat das, was jetzt im Bund passiert und noch immer nicht ausgestanden ist, eigentlich auf die Wienwahl? Und vor allem, welchen Einfluss nimmt eigentlich Ihrer Meinung nach Bürgermeister Ludwig auf das, was innerhalb der SPÖ zu geschehen hat?
Also mittlerweile einen sehr großen. Ich glaube, dass er sich das selbst ein bisschen vorwirft, dass er in der ersten Runde, also Schwarz-Rot-Neos, sich zu wenig eingemischt hat aus seiner Sicht und erst dann ganz am Schluss, wie die Neos schon aufgestanden sind, sich quasi lauter und stärker. Er ist der geheime Chef der SPÖ, auch wenn er nicht Bundesvorsitzender ist, aber es ist der Wiener Bürgermeister nach wie vor, so wie die niederösterreichische Landeshauptfrau die geheime Chefin der ÖVP ist. Das sind die zwei Instanzen, die da sind. Er bringt sich sehr stark ein, hat natürlich das Thema, dass er jetzt einen vorgezogenen Wien-Wahl gemacht hat, in der Annahme, dass es blau-schwarz kommt, weil das war ja noch seine Annahme, wie sie die Wahlen vorgezogen haben. Ich glaube, dass er zum Zeitpunkt hat jeder geglaubt, es wird Kickl Bundeskanzler, es wäre ein Vorteil gewesen für die Roten, blau-schwarz auf Bund, Gegenpol in Wien. Jetzt schaut es anders aus, jetzt muss er irgendwie versuchen, dass da ja kein Blödsinn passiert aus seiner Sicht in der SPÖ-Bund, Babler und so. Das heißt, er wird schauen, dass er da Ruhe hat für seine Wien-Wahl, und weil diese Position ist vor und nachher fix, er wird wieder der nächste Wien-Bürgermeister sein. Mhm. Die Frage ist nur, verliert er mehr, als er jetzt, dass die Umfragen jetzt hergeben? Im Moment ist er noch sehr stabil. Aber die Verhandlungen haben ja noch nicht begonnen zwischen Schwarz und Rot. Schauen wir mal, was da jetzt passiert.
Herr Senowitsch glaubt immer, dass es in Wien kein blau-rotes Duell geben wird. Für ihn sind die Machtverhältnisse
Nein, es
so.
Gibt keins. Es ist so weit auseinander. Die Umfragen sind 40 rot, 20 blau. Natürlich versucht der Dominik Knepp das auszurufen, weil er natürlich dann mehr Aufmerksamkeit bekommt. Aber es hat es noch nie gegeben. Es wird es auch nie gegeben. Ja.
Sehen Sie das ähnlich oder widersprechen Sie da?
Man kann auch ein Duell mit jemandem haben, der 20% hat und der andere hat 36%. Also solche gewaltigen Distanzen sind da auch nicht mehr dazwischen. Wenn man sich die ÖVP anschaut, die derzeit wahrscheinlich sogar schon hinter die Neos gerutscht ist und auf Platz 5 ist. Also ich glaube, da muss man jetzt einmal den Wahlkampf und den fortlaufenden Wahlkampf hier genau beobachten, was sich da noch alles abspielt, weil für Michael Ludwig wird es sicher nicht angenehm sein, wenn jetzt wieder ein Riesentheater ist bei den Koalitionsverhandlungen von Andreas Babler mit Christian Stocker. Und da haben wir ja schon einiges rausgehört, was in der ersten Runde passiert ist, dass es aufbrausende Auftritte von Andreas Babler gegeben hat, also alles andere als gentlemanlike und diplomatisch sich verhalten hat. Also da würde er natürlich auch die Position des Wiener Bürgermeisters beschädigen, wenn da jetzt wieder nichts rauskommt und wenn das Verhalten sich nicht grundlegend ändert. Ich sehe es auch schon ein bisschen als Schwäche, dass man jetzt wieder den verhandeln lässt und Chef zur Verhandlungsgruppe macht, der ja das schon einmal nicht zusammengebracht hat. Das ist der Andreas Babler. Und da muss man schon mal bei der Wahrheit bleiben. Die ÖVP hat den Karl Nehammer ausgetauscht. Gut, die FPÖ
aber aus anderen Gründen, das muss man
die sagen. FPÖ ja, hat gesagt, wir machen nicht mehr weiter mit der ÖVP. Die Neos haben gesagt, wir haben hingeschmissen, weil wir brauchen das nicht, was da sich abspielt, da können wir nicht mit. Die einzigen, die genau mit der Gemeinschaft wieder anfangen, mit Andreas Babler, ist die SPÖ. Was soll sich da jetzt ändern?
Darf ich dazu sagen, stimmt nämlich nicht ganz so, weil wo sie sich schon stärker eingebracht haben, ich glaube, es hat sie auch gewurmt, die Wiener SPÖ, dass zum Beispiel nicht die Doris Bures dabei war und so. Ich glaube, ja, Babler hat den Lead in diesem Team, aber es sind jetzt doch einige Leute dabei, die SPÖ Wien gefordert hat.
Zum Beispiel, ja, aber wir wissen doch bitte, wer hinter Andreas Babler steht. Das ist ja die Natascha Strobel und andere Ultralinke. Also da kann ich mir nicht vorstellen, dass sich das mit
SPÖ Wien, mit Christian andere Leute Stocker in den
irgendwie zusammengeht, dass man irgendwie eine Einigung findet auf nur einen Satz zur Reform der Asylgesetze. Das wird sie nicht ausgehen. Mhm. Kann ich mir nicht vorstellen.
Ja, aber trotzdem gibt es auch im Team der SPÖ Gesichter, die da durchaus in diese Richtung argumentieren können. Es ist die Eva Holzleitner mit dabei, es ist der Philipp Kucher mit dabei, es ist der wirklich mächtige Gewerkschafter Muchic und auch der Chef der Gewerkschaft Kassian ist mit dabei. Auch Doris Bures aus der sogenannten Wiener Partie sitzt mit am Tisch, sollte es tatsächlich...
Ja, das hat sich schon geändert, das muss man sagen.
Diesen Verhandlungen kommen, da wird wahrscheinlich auch das, was Andreas Babler mehr oder weniger nach außen hin kommuniziert, anders ausschauen, als es in der ersten Runde gewesen ist, wo ja viele Fehler passiert sind, wie Babler es selbst zugegeben hat in zahlreichen Interviews jetzt. Unter anderem hat er gesagt, nein, wir werden im Vorfeld ganz sicher nicht mehr darüber diskutieren, was wir hinter verschlossenen Türen besprochen haben und werden. Herr Senowitsch, Sie sind noch der Einzige bei uns hier in der Runde, der einmal bei Koalitionsverhandlungen am Tisch gesessen hat. Wie funktioniert das eigentlich?
Also ich war schon öfters. Ich war einmal auf Bundesebene schwarz-grün und zweimal auf Wiener Ebene rot-grün. Eigentlich unspektakulärer, wie man glaubt. Ja, also wir haben... Ich war immer in der Wirtschaftsgruppe, das heißt, wir haben uns Themen überlegt, die anderen haben sich Themen überlegt, was wir gern hätten. Dann haben wir diskutiert. Dort, wo man eine Einigung gehabt hat, hat man diese Punkte auf grün gestellt, sonst auf gelb oder rot. Und die auf rot sind halt in eine, wo man gesagt hat, jetzt müssen sie die Chefs einigen. Und manchmal war es halt auch ein Tauschgeschäft. Da hat man gesagt, okay, die Grünen wollen das, die Schwarzen wollen das. Und dafür tauscht man halt. Und war eigentlich sehr unspektakulär. Wichtig ist, der Wille muss da sein, dass man das durchziehen möchte und der Wille, dass man zu einem Ergebnis kommt. Das hat gefehlt. Ich bin jetzt wirklich neugierig. Ich hoffe, lustigerweise finden ja alle diese Verhandlungen zwischen Niederösterreicher statt. Auch der Kickl ist ja mittlerweile ein Wahl-Niederösterreicher. Und Dreiskirchen von Wiener Neustadt ist nicht so weit weg. Vielleicht sollten Sie sich öfter, ich weiß nicht, auf der Roststation in Guntramsdorf treffen, um auf einer persönlichen Ebene mal zusammenzukommen. Das finde ich viel wichtiger wie die Untergruppen. Und das Wichtigste, es klingt eigentlich easy, das Einzige, wo es auseinandersetzt, interessant ist beim Budget. Das heißt, wie finanzieren wir den Staat? Refinanzieren wir ihn? Also welche Einnahmen wollen wir, welche Ausgaben wollen wir?
Also das stimmt nicht so, dass nur das Budget
ist. Aber das ist das Hauptthema in
Wahrheit. Nein, das sind ja wahnsinnige Welten dazwischen.
Das Hauptthema.
Beim Asyl- und Migrationsthema, das ist ja die ÖVP ganz auf einem anderen Kurs. Jetzt hören wir jetzt jahrelang vom Innenminister Kahner, wie streng man alles regeln will und wie hart man durchgreifen also will. Und
dann haben wir eine... Die roten Gewerkschaften sind nicht weit weg in Asyl.
Die Gewerkschaften, die sind ja vernünftig. Ja, das ist ja die vernünftige
Kalina verhandelt, also Kalina schreibt aber Papiere mit für den Dingsbums ist auch nicht weit weg.
Aber, so weit aber ich habe ja einen an der Spitze, der ja genau das Gegenteil von dem sagt, was die ÖVP die letzten Jahre gepredigt hat und auch weiterführen will. Auch, dass sie nicht die letzten Wähler verliert. Also es kann doch kein Regierungsübereinkommen geben, wo drinnen steht, auf Grenzschutz pfeifen wir weiter. Wir lassen keine Grenzen zu, wie viele Leute bei uns reinkommen.
Glaubt man, dass diese Themen relativ leicht bei Verhandlungen sind? Das Hauptthema ist in Wahrheit, zwischen den beiden, ist in Wahrheit, dass man sagt, okay, wie geben wir das Steuergeld aus? Da gibt es gravierende Unterschiede und wie nehmen wir es ein? Und da sagen die anderen, wir wollen eine Vermögensteuer- und Bankenabgabe, das sagen die anderen auf gar keinen Fall. Und da spürt sie sich und da müssen sie sich einigen. Aber noch einmal, es muss sich die Spitze einigen und nicht die Verhandler unten, weil die müssen jetzt einmal einen gemeinsamen Konsens finden. Und da wäre mein Vorschlag, dass sie sich vielleicht einmal treffen, wo auch immer, ob es beim Heurigen ist oder sie sind eh so nah beieinander und einmal schauen, dass sie da mal zusammenkommen.
So es eben diese Zweierverhandlungen geben wird, ist für euch eine Expertenregierung komplett vom Tisch oder
denkt ja, man auch darüber? Also, von meiner Erfahrung her, wie ich diese Expertenregierung erlebt habe, weil die auch von manchen meiner Kollegen so hochgepriesen wird und ja, das war so toll mit den damals handelnden Personen. Also es war Stillstand, ja. Da war nichts Gestalterisches da, da war einfach eine Verwaltung bis zur nächsten Wahl. Ich halte das fatal in der jetzigen Situation, wenn wir jetzt allein einen Monat jetzt wieder vertun mit diesen Verhandlungen. Wir haben jeden Tag eine Meldung mit einer Firmenpleite. Wir haben eine wirkliche Explosion der Energiepreise. Wir haben ganz dramatische Situationen am Arbeitsmarkt. Und da jetzt wieder jemanden hinzusetzen, der das weiterverwaltet bis in den Herbst, bis wir dann doch einmal wählen dürfen in einer Demokratie, halte ich für Wahnsinn. Ja? Also da passiert ja wieder nichts, was gestalterisch dringend notwendig ist. Und ich muss auch sagen, weil das ein bisschen so runtergespielt worden ist, dieses Migrationsthema. Nein, das ist nicht wie so runterspielen. Die Leute in Österreich, die wollen, dass das geregelt ist. Die wollen einen ordentlichen Grenzschutz, die wollen Sicherheit. Die wollen aber nicht am Räumerplatz von einem Messer niedergestochen werden. Die wollen das nicht mehr. Die haben die Schnauze voll von dieser Situation. Und wir haben jetzt gerade wieder in München das erlebt. Was passiert mit einem Behördenversagen, wo 9 Jahre lang ein Afghaner bei uns sein kann in Europa, der nicht abgeschoben wird?
Also nochmal, niemand hat das gesagt, dass das Migrationsthema. Ich wollte noch was anderes sagen. Der Bundespräsident hat von diesen 4 Dingen gesprochen, die möglich sind. Da ist Minderheitenregierung, Experte, Regierung, Neuwahlen oder neue Koalition. Ich glaube, die ersten 3 überhaupt nicht. Ja? Weil ein weiterer Punkt ist, der Knackpunkt ist das Budget. Und im Budget müssen sich die Parlamentarier im Nationalrat einigen. Ja? Ob die Minister sind nicht das Thema, woran es geschnarrt. Und wenn sie die nicht einigen und wenn die sagen, die einen sagen, wir brauchen Vermögensteuer und wir brauchen Bankenabgabe und die anderen sagen, brauchen wir nicht und wir geben das Geld. Und wenn sie die da nicht einigen und deswegen muss sich so und so das Parlament einigen, da ist die Übung Minister noch eine kleinere Übung. Deswegen, ich glaube auch, es gibt keine Expertinnenregierung, keine Minderheitenregierung. Ich glaube auch nicht an Neuwahlen. Bin mir sicher, die raffen sie jetzt zusammen. Und wir werden eine Lösung finden, dass die Schwarz-Rot mit irgendwem dazu ist.
Ja, wenn man die beiden Herren glauben kann, dann wollen alle in Österreich einen Paradigmenwechsel, vor allem in der Asyl- und Migrationsfrage. Das wollen die Menschen auch in Deutschland. 68% sagen, so kann es nicht weitergehen. Deutschland wählt in einer Woche. Die Umfragen schauen so aus, dass CDU und CSU führt mit 32%. Danach kommt aber schon die AfD mit 21%. Die regierenden Parteien sind abgeschlagen. Eine kurze Antwort, weil uns läuft die Zeit schon davon. Herr Schmidt, was erwarten Sie von der Deutschlandwahl?
Naja, ich glaube, da wird sich zu den Umfragen in der letzten Woche nicht mehr viel ändern. Was natürlich den Gewinner der Wahl, der dann CDU-Kanzlerkandidat Friedrich Merz heißen wird, nicht wirklich jetzt große Perspektive gibt, wie er da seine Koalitionsmöglichkeiten dann auslotet. Es gibt dann wahrscheinlich, was ich annehme, eine Koalition mit SPD und Grünen. Man wird sie auch in den sauren Apfel beißen müssen, als CDU, CSU und die Grünen dazunehmen, damit überhaupt eine Regierung ohne AfD stattfindet. Die Folge ist klar, also das muss man sich auch einmal überlegen, wenn man das macht, genauso wie jetzt in Österreich. Wenn man jetzt eine Rechtspartei wieder ausschließt aus der Regierung, na, was wird passieren? Also zu hoffen und zu beten, dass dann diese Partei in nichts sich auflöst in den nächsten 4 Jahren, also das ist ja herzig und naiv. Also man wird genau das erleben, was dann ansteht, wenn nicht dann wieder gehandelt wird und CDU und CSU, Entschuldigung, das muss ich noch sagen, und mit den Grünen, da wird sie nicht Großes ereignen im Asylbereich und in der Migration, weil die Grünen dagegen sein werden. Also wir werden das erleben, dass die AfD dann bei der nächsten Wahl bei 30% ist.
Ja, Sie sehen das natürlich wahrscheinlich anders. Also, ja, eine Brandmauer jetzt, muss bleiben, oder?
Ja, nein, ich will das nicht Brandmauer bezeichnen, aber jetzt, wo man sieht, dass die FPÖ vielleicht doch nicht zusammenbringt und nicht einmal eine Regierung zusammenbringt und nur redet, schön redet, beginnen auch die Umfragen wieder in Österreich. Also ich glaube, der Zenit der FPÖ ist auch erreicht. Auch in Deutschland wird es so ähnlich sein, wenn die AfD die halt nicht beweist, dass sie auch handeln kann, sondern einfach nur immer redet. Dann wird sich das auch entzaubern, ist meine ehrliche Meinung. Und ich bin überzeugt, dass es eine Koalition geben wird zwischen Schwarz-Rot in Deutschland. Die werden sich genauso zusammenraufen, genauso wie es bei uns eine Koalition mit Schwarz-Rot geben wird.
Ja, dann danke ich den beiden Herren zum Wochenrückblick. Ja. Es war wieder interessant. Danke vielmals Richard Schmidt und danke vielmals Hans Arsenovic. Und ich gebe jetzt ab in eine Werbepause.